uns Menschen fällt es oft ganz schön schwer, mit Leuten umzugehen, die unserer Ansicht nach seltsame Meinungen vertreten. Fans von Werder Bremen zum Beispiel oder Dortmunder. Du brauchst gar nicht lachen, Gudrun. Dir muss auch mal gesagt werden, deine seltsame Zuneigung zu den Bayern, die passt hier einfach nicht her. Nun kann man sich vortrefflich über Nichtigkeiten streiten. Werder Bremen oder HSV, Reis oder Kartoffeln, Vanille oder Schoko, Mercedes oder BMW, Blond oder Brünett, WLG oder Quelle, Grün oder Blau, gestreift oder kariert oder lieber doch ganz ohne Muster. Solange es dabei um Geschmacksfragen oder um persönliche Vorlieben geht, finde ich Vielfalt sogar bereichernd. Und dann gibt es die Bereiche, da fällt es mir schwerer, sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn es zum Beispiel um Politik geht oder Religion. Je wichtiger Dinge uns sind, desto mehr machen Abweichler uns auch zu schaffen. Besonders dann, wenn sie uns auf die Pelle rücken, nahe kommen. Ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer treffen sich zufällig auf der Straße. Meint der Evangelische: Welch ein Zufall, Herr Kollege, Sie hier zu treffen. Gerade heute Nacht träumte ich vom katholischen Himmel. Es war ein furchtbarer Traum. Geschrei, Gestank, kann ich Ihnen sagen, und überall dieser Matsch total überfüllt. Darauf entgegnet der katholische Pfarrer: Oh, wirklich ein Zufall, Herr Kollege. Ich träumte in dieser Nacht vom evangelischen Himmel. Wunderschön. Ich lief über grüne Wiesen. Die Vögel zwitscherten aus den Bäumen. Es war ein wunderschöner Tag. Und weit und breit kein Mensch. Wie wohl der passende adventistische Traum aussehen würde? Der Apostel Paulus war als Jude unter Griechen ein Wanderer und Vermittler zwischen den Glaubenswelten. Er selbst wuchs als streng gläubiger Jude auf mit allen religiösen Regeln, Vorschriften und Verheißungen, die dazugehörten. Als Nachfahre Abrahams lebte er in dem Bewusstsein, zum auserwählten Volk zu gehören. Dann wurde er auf seinem Weg nach Damaskus von Jesus persönlich mit seinem exklusiven Fundamentalismus konfrontiert und sein Leben bekam eine ganz neue Richtung. Reinheit und Abgrenzung von den anderen, von den Heiden, war ihm plötzlich nicht mehr wichtig. Stattdessen ging er zu diesen Leuten, die er vorher verfolgt hatte, und setzte sich für die Nichtjuden ein. Er ging auch zu denen, die Christen werden konnten, sollten, die eben nicht zum auserwählten Volk gehörten. Er machte sie mit den Worten Gottes bekannt und sagte ihnen, dass Gott sich auch nach ihnen sehnt. Undenkbar eigentlich für einen Juden. Und die meisten seiner jüdischen Kollegen waren nicht sehr begeistert von seinem Ansinnen. Und es bedurfte schon eine ganze Menge apostolischer Überzeugungskraft und auch des Eingreifens des Heiligen Geistes, dass bei ihnen die Erkenntnis dämmerte, dass Gott tatsächlich alle Menschen wichtig sind. Ich möchte mit euch einen Textabschnitt aus dem Epheserbrief lesen. Epheser Kapitel 2. Dieser Abschnitt an die junge Gemeinde in Ephesus ist eingebettet in diese Vermittlungsbemühungen des Paulus zwischen den heidnischen Christen und denen, die früher Juden gewesen waren. Juden und Heidenchristen. Epheser 2, Abvers 16. Epheser 2, Abvers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, die fern von Gott lebten, und allen, die nah bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Heiden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen Teile untereinander fest verbunden zu einem Tempel Gottes heranwachsen. Auch ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. In diesen wenigen Versen hier verwendet Paulus drei Bilder für die Ekklesia, die Versammlung, Gemeinde, Kirche. Und wichtig dabei ist, dass er damit nicht irgendein Gebäude meint, sondern Menschen. Menschen, die zu Gott gehören. Mit Bildern und Vergleichen kann man ja komplexe Gedanken und Zusammenhänge ganz oft schnell deutlich machen, sozusagen auf einen Blick. Und ich möchte darum mal mit euch diese drei Bilder von Gemeinde unter die Lupe nehmen, die hier in diesem Abschnitt zu finden sind. Und ich lade euch ein, mal die Herausforderungen anzunehmen, dabei zu prüfen, wo wir als Gemeinde Grindelberg diesen Bildern entsprechen oder wo wir vielleicht auch noch wachsen können. Das finde ich wichtig für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Das erste Bild, das uns hier begegnet, ist das der Gemeinde als Leib Christi, Körper. Dieses Bild gebraucht der Paulus einige Male, nicht nur hier an dieser Stelle, auch im Römerbrief, im Korintherbrief. Einige Male spricht er davon, dass Gemeinde Christi sein bedeutet, wie ein Körper, ein Organismus zusammenzuhängen. Ich vermute mal, dass das Bild sich bei ihm so stark eingeprägt hat, dass das mit seinem Bekehrungserlebnis zusammenhängt. Als Jesus da vor Damaskus persönlich in sein Leben trat und ihn aus der Spur warf, da tat er das mit einer einzigen Frage. Paulus, warum verfolgst du mich? Paulus war sich keiner Schuld bewusst. Der Einzige oder die Einzigen, die er verfolgte, das waren schließlich irgendwelche religiösen Abweichler, die Gottes Ehre beschmutzten Christen. Jesus macht ihm jedoch klar, dass es da keinen Unterschied gibt. Wer seine Jünger verfolgt, verfolgt Jesus persönlich. Man kann das nicht trennen, sie hängen aneinander. Die Gemeinde ist ein Leib, ein Körper und Christus ist der Kopf, das Haupt. Paulus hat also erkannt, dass er sich mit seiner Jagd auf die Christen mit Gott persönlich angelegt hatte. Jeder Christ ist also ein Körperteil an ein und demselben Organismus. Jesus als Kopf gibt die Richtung vor. Was heißt das für uns? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wenn wir uns selbst einmal anschauen, unseren Körper, dann stellen wir fest, dass beinahe alles, was wir so haben an uns, tatsächlich auch gebraucht wird. Ich muss eingestehen, bei manchen Sachen habe ich so meine Schwierigkeiten. Vielleicht kann mir einer erklären, wozu wir einen Blinddarm haben. Auch Haare an manchen Stellen sind etwas lästig. Ich weiß nicht, warum die mit zunehmendem Alter von Kopf auf die Schultern und dann auf den Rücken wandern. Aber selbst so unscheinbare Anhängsel wie ein kleiner Zeh werden tatsächlich gebraucht. Wer den verliert, der muss neu lernen, Balance zu halten beim Laufen. Das ist gar nicht so einfach. Und wenn er wehtut, dieses kleine Anhängsel da am anderen Ende, dann haben wir Schmerzen, und zwar als ganzer Mensch. Der Rest des Körpers kann auch nicht vernünftig arbeiten. Ein Körper besteht aus vielen verschiedenen und ganz unterschiedlichen Körperteilen. Er ist eine Einheit, aber die einzelnen Glieder sind nicht einheitlich. Jedes hat seine Aufgabe und Funktion und ist dementsprechend ausgestattet. Mach dir mal klar, wo du dich siehst. Was bist du? Bist du ein Auge? Oder der Mund? Kannst du gut reden? Bist du eine Hand, eher so der praktische Typ? Oder vielleicht ein Bein, ein Fuß, gehst auf Menschen zu? Der Bauchnabel, um den sich alles dreht? Es wäre interessant, jetzt mal so eine Auflistung zu machen, wie komplett der Körper Christi hier am Grindel ist. Fehlt uns noch was? Wir sind voneinander abhängig und Jesus hielt es scheinbar für eine gute Idee, auch sich selbst von uns abhängig zu machen. Wenn wir die Glieder an seinem Körper sind, dann sind wir Teil des göttlichen Teams. Wir werden gebraucht. Gebraucht, damit Christus in dieser Welt wirksam werden kann. Jeder beeinflusst das Ganze. Die Glieder am Leib Christi, also seine weltweite Kirche, haben die Aufgabe übernommen, die Jesus während seines Lebens auf dieser Erde begonnen hatte. Kurz gesagt, gute Botschaft für die Armen, die Kranken und die Unterdrückten verkünden und tatkräftig anpacken. Das ist es, was Jesus vorgelebt hat. Die Aufgabe eines Körpers ist nicht nur das Reden. Hände und Füße sind dazu da, um etwas zu bewegen, um irgendwo hinzugehen, um zu Menschen zu gehen. So hat uns Jesus das vorgemacht. Dass ich Teil des Leibes Christi bin, stellt mein Leben in einen größeren Rahmen. Es wird auffallen, wenn ich meine Aufgabe nicht erfülle. Der Leib Christi wird Schmerzen haben. Er wird leiden, kränkeln. Auf der anderen Seite macht mir dieses Bild vom Leib auch klar, dass ich nicht der Einzige bin, der gebraucht wird. Jeder Nachfolger Jesu ist Glied an seinem Leib und auf andere herablassend zu schauen, ist da einfach töricht. Und es ist einfach gut und muss so sein, dass Glieder mit anderen Aufgaben auch ihr Christsein anders leben. Es gehört dazu. Es wäre schlimm, wenn die weltweite Kirche Christi nur aus Augen oder nur aus Mündern bestehen würde. Das zweite Bild in diesem Abschnitt ist das Bild der Familie. Zur Zeit des Paulus war dieses Bild vielleicht noch stärker als heute. Es hat einen Eindruck gemacht auf die Menschen, weil sie wirklich voneinander abhängig waren. Heute ist das ja ein bisschen anders. Man kann auch ganz gut alleine. Wir sind nicht angewiesen auf die Verwandten, nicht unbedingt. Es gibt Organisationen, es gibt Gesetze, die uns tragen, unterstützen, wenn es mal nötig sein sollte. Und trotzdem sehnen wir uns nach vertrauter Zugehörigkeit, nach Nähe. Und nach vorbehaltloser Unterstützung, ohne erst irgendwelche Formulare ausfüllen zu müssen. Nach dem Blut, das dicker ist als Wasser. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man wissen kann, bei diesen Menschen bin ich zu Hause. Das ist meine Familie. Paulus macht seinen Lesern klar, dass sie nicht mehr Fremde in Gottes Familie sind. Sie sind Familienmitglieder. Sie gehören dazu. Im Reich Gottes sind wir nicht auf Gastfreundschaft angewiesen, sondern wir haben einen festen Platz. Da spielt die Herkunft keine Rolle. Und Vielfalt wird als Bereicherung gesehen. Was verbindet, ist die Zugehörigkeit zu Gott, zu seiner Familie, zu diesem Vater. Ein mittelalterlicher Theologe hat das mal in einem Motto zusammengefasst. Er sagt, in den wesentlichen Fragen Einheit. In den Nichtwesentlichen Freiheit und Liebe in beidem. Wir reden von Familie und eine gute Familie hält eng zusammen. In meiner Jugendzeit habe ich das ein bisschen anders erlebt. Da wollte ich mit Familie möglichst wenig zu tun haben. Und dann gab es da diesen einen Grund, ein Kosak zu werden. Ich bin ja nicht als Kosak auf die Welt gekommen. Keiner ist perfekt. Mit meinen Familiennamen könnte man schon fast Quartett spielen. Geboren als Eckart, aufgewachsen als Jurke, jetzt bin ich halt ein Kosak. Ich habe da reingeheiratet. Dabei gibt es allerdings eine äußerst kritische Situation. Wenn man frisch verliebt ist, kommt es ja unweigerlich irgendwann zu dem entscheidenden Moment, wo man den Eltern der Allerliebsten gegenübersteht. Manch einer geht damit ganz leichtfertig und unbedarft um. Ich damals übrigens auch. Aber die Geschichte lehrt uns, dass an dieser entscheidenden Stelle die Weichen für das junge Glück gestellt werden. Es ist ein sensibler Moment. Supercasting-Shows sind da nichts gegen. Wehe dem, der seine Schwiegereltern zum Feind hat. Besser ist es also, sich vorher zu informieren. Schwiegermütter sind ja scheinbar die schwierigsten da zu knacken. Also, was mag sie? Blumen? Welche Süßigkeiten kommen an? Und dann sollte man gut gerüstet zu diesem Termin gehen. Tu alles, damit du einen guten Eindruck hinterlässt. Ich hatte allerdings riesiges Glück. Angetreten bin ich ohne Blumen, ohne Konfekt und auch ohne eine Rede. Aber ich wurde herzlich aufgenommen. Wir saßen da Sabbatnachmittag am Tisch, die ganze Familie und ich, Fremdling. Wir haben uns die Bäuche vollgeschlagen, geredet, diskutiert, gelacht. Es war einfach toll. Händchen gehalten. Nicht mit der Schwiegermutter. Und obwohl ich ein echter Fremdling war, vom falschen Volk und mit der falschen Sprache, habe ich sofort gemerkt, dass ich herzlich aufgenommen bin. Ich durfte so kommen, wie ich bin, wurde respektiert, angenommen, geliebt, sogar verwöhnt. Das könnt ihr mir glauben, ich habe die beste Schwiegermutter erwischt, die man so kriegen kann. Und dann, als es soweit war, als wir darüber geredet haben, wie wollen wir heißen, wenn wir heiraten, da ist es mir wirklich leicht gefallen, meinen alten Namen herzugeben. Ich wollte zu dieser Familie gehören. Es fühlte sich gut an, richtig. Wenn Gott uns zusagt, dass wir zu seiner Familie gehören, dann sollte sich das für uns genau so anfühlen. Es ist das Richtige. Es ist gut. Jawohl. Der alte Name, die alte ID, Identität, wird eingetauscht gegen die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Und Gott sagt uns das felsenfest zu. Ihr seid meine Kinder, wenn ihr nur wollt. Wir müssen nur loslassen. Den alten Namen, die alte Identität. Das allerdings ist manchmal schwieriger als für mich so den zweiten von drei Namen irgendwie loszulassen. Bei dem Bild der Gemeinde oder Kirche als Familie ist mir aber noch ein Aspekt wirklich wichtig. Ich wünsche mir, dass wir nicht so werden oder sind wie garstige Schwiegermütter. Manchmal mag es ja eine Herausforderung sein, jemanden mit offenen Armen und mit offenem Herzen als neues Familienmitglied willkommen zu heißen, hier am Grindel. Wir haben ja so unsere Vorstellungen, was Etikette, was gutes Benehmen, Sprache, Kleidung, Bildung und so weiter angeht. Aber ganz ehrlich, möchtest du vor Gott treten und ihm sagen, dass diese oder jener einfach nicht in seine Familie passt? Und zwar deshalb, weil er deinen Vorstellungen, deinem Geschmack nicht entspricht? Ich fürchte, wir sind manchmal ganz schön abweisend zu neuen Familienmitgliedern. Lasst uns also Gott darum bitten, dass er uns seine warme, seine überfließende Liebe schenkt. Zu jedem, der hier durch diese Türen kommt. Das dritte Bild für Gemeinde in unserem Bibelabschnitt ist das des Tempels. Bei diesem Vergleich haben wir es sicherlich ein bisschen schwieriger als bei den beiden vorherigen. Wir kennen Tempel heute nicht, aber wir stecken in einem Körper und wir leben in einer Familie. Das fällt uns leicht, da Verbindungen zu unserem Leben zu ziehen. Wir müssen uns also klar machen, was der Tempel bedeutete, als es ihn noch gab, damals im Volk. Und der bedeutendste Punkt, der bedeutendste Fakt beim Tempel ist wohl der, dass er die Wohnung Gottes war. Ein heiliger Ort. Ein Ort, zu dem nur Priester Zutritt hatten. Und zum Allerheiligsten, dem Wohnzimmer Gottes quasi, sogar nur einer, einmal im Jahr. Für die Juden war der Tempel der zentrale Ort der Anbetung. Ihr ganzes religiöses Leben drehte sich um diesen Ort. Ohne Tempel fehlte ihnen jedes Fundament. Als Gefangene in Babylon war die Entfernung zum Tempel das Schlimmste für sie. Die Psalmen in unserer Bibel, diese Lieder des Alten Testaments, die sind voll von sehnsüchtigen Liedern und Ausdrücken nach diesem Tempel. Wie sehne ich mich nach deinen Vorhöfen? Wie sehne ich mich danach, nur bei dir zu sein, Gott? Man merkt schon, es geht dabei nicht um das Haus, um dieses Gebäude als Tempel, sondern es geht um den, der darin wohnt, Gott. Sie sehnten sich danach, in Gottes Gegenwart zu sein. Gegenwart ist nicht zu ersetzen, durch nichts. Nicht durch Geschenke, Telefonanrufe, Erinnerungen, Bilder. Frag jemanden, der eine liebe Person verloren hat, was er am meisten vermisst, und er wird sagen, die Gegenwart desjenigen, dass er nicht mehr da ist. Was macht gemeinsames Leben so angenehm? Es ist die Gegenwart derjenigen, die wir lieben. Die ersten Menschen wussten, wie es sich anfühlt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Als Adam und Eva den Garten Gottes verlassen mussten, da wird sie das am meisten geschmerzt haben. Sie hatten keinen Zugang mehr zum Vater. Aber Gott versprach ihnen, diese Trennung wieder zu überbrücken. Und im Alten Testament rückt Gott durch den Tempel ganz sichtbar näher an sein Volk heran. Er wohnt mitten unter ihnen. Und trotzdem ist der Tempel ein Ort, der unnahbar für die meisten war. Man konnte ihn sehen, aber man konnte nicht rein. Erst durch Jesus wurde das anders. Jesus lebte als Mensch mitten unter uns zum Anfassen. Und dann, noch einen Schritt weiter, sandte er nach seiner Himmelfahrt den Heiligen Geist. Der wohnt nun sogar in uns. Kann man Trennung noch mehr, noch stärker, noch besser überbrücken? Gott wohnt in uns. Und dabei kennt das Neue Testament beides. Gott wohnt in uns als einzelne Person und Gott wohnt in uns als Gemeinde. So ist es auch hier gemeint. Alle drei Bilder für Gemeinde, die Paulus in unseren Versen hier gebraucht, machen deutlich, wie wichtig es Gott ist, Trennungen zu überwinden. Wir als Gläubige auf dieser Erde sind abhängig voneinander. Wir gehören zu einem und demselben Körper. Und in diesem Bild sagt Gott auch, dass er sich abhängig von uns macht. Und dann, als Familie Gottes, wird uns klar, dass wir auch ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Ansichten haben und trotzdem zueinander gehören. Gott selbst lässt schließlich keinen Zweifel daran, dass er uns nahe sein will. Sein Geist wohnt in uns. Wir sind sein Tempel, seine Wohnung. Ein Vorteil von Vergleichen und Bildern ist der, dass sie zum Selbstdenken und Nachdenken anregen. Da ist Raum für eigene Gedanken. Ich möchte euch am Ende dieser Predigt Gelegenheit dazu geben, eure Gedanken zu entwickeln. Wir werden jetzt ein Musikstück hören und an der Leinwand, die könnt ihr schon hochfahren, findet ihr ein paar Fragen, an denen ihr euch entlanghangeln könnt. Aber vielleicht braucht ihr die auch gar nicht. Habt so eure eigenen Gedankenansätze, denen ihr mal nachgehen wollt. Ich lade euch ein, dass ihr das macht und dass ihr bewusst einmal darauf hört, was Gottes Geist euch ganz persönlich durch diese drei Bilder sagen möchte. Ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Amen.